Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einen Besuch auf einem Geisterball. So hübsch doppeldeutig nennt der Fußball-Kultkommentator Wolf-Christoph Fuß sein jüngstes Buch über die letzte und aktuelle Corona-Bundesliga-Saison. Und wie er diesen Geisterball selbst erlebt hat, davon wird er uns erzählen. Wolf-Christoph Fuß ist unser Gast in dieser Lesart.
Tolisso! Oh, Ulreich rutscht weg! Benzema! Es darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Töle. Flanke ist nicht schlecht. Rames einmal. Rames zweimal und Tor! 2-2. Es ist noch nicht vorbei.
Ja, so klingt er, so spricht er. Und das hat ihn zum derzeit populärsten deutschen Fußballkommentator gemacht. Wolf-Christoph Fuß. Fast schon literarisch sind seine Zitate: Wenn der antritt, teilt sich das Meer. Und man könnte einen von diesen berühmten Sprüchen jetzt auch auf ihn anwenden, weil er nämlich mit einem neuen Buch antritt. Geisterball heißt es. Muss man nicht lange raten, worum es geht. Natürlich um Fußball in Corona-Zeiten. Und jetzt in München, wo er lebt, ist uns Wolf-Christoph Fuß zugeschaltet. Guten Morgen.
Sehr freundlich, guten Morgen, hallo.
Wie viele Tränchen müssen Sie denn da selber verdrücken, Herr Fuß, wenn Sie diesen Sound eben gehört haben? Volles Stadion, volle Lotte, 100.000 Fans, ein geiles Spiel und Sie mit dem Mang.
Ja, naja, was soll ich sagen? Also man wird ein bisschen wehmütig. Also das war das Erste, was ich gedacht habe. Wo sind die Zuschauer jetzt geblieben? Ja.
Sie sind,
geht aber nicht anders.
Ja, geht
so.
Nicht anders. Hoffentlich wird es auch wieder mal anders. Aber jetzt ist es eben so. Sie sind ja der Star bei Sky, Herr Fuß. Ich selber habe kein Abonnement, aber verschiedene Zuträge haben mir gesteckt, dass Sie vor 2 Wochen mal nicht am Bundesliga-Deck waren, weil Sie nämlich zum zweiten Mal Vater geworden sind. Herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihre Frau nachträglich.
Vielen Dank. Ja, ich habe 2 Spiele verpasst in meiner, weiß ich nicht, Karriere oder Laufbahn. Und das erste war während der Fußball-Weltmeisterschaft, ist meine erste Tochter geboren und das zweite bei meiner zweiten Tochter.
Also alles gut gegangen und jetzt schön und fein.
Ja, alles gut gegangen.
Schön.
Ja.
Womit wir auch schon direkt bei Ihrem Buch sind. Also früher 150 Spiele im Jahr, zwischendurch mal schnell zu Hause aufgeschlagen. Launig fragt der Papa, wie geht's den Kindern? Pampige Antwort von der Ehefrau, wir haben nur eins. Und so leiten Sie Ihren persönlichen Lockdown im Corona-Frühjahr ein in Ihrem Buch. Aus, Spiel ist aus. Wie haben Sie denn diesen Abbruch erlebt?
Also es war natürlich eine komische Situation, weil wir im Grunde darauf gewartet haben, dass was passiert zu diesem Zeitpunkt Anfang März, weil sämtliche Ligen außenrum schon dicht gemacht hatten. Ich war mit Real Madrid in Kontakt, die schon in Quarantäne waren und ich mich eigentlich gefragt habe, wann sagt die Deutsche Fußballliga den Spielbetrieb ab, zumindest mal fürs kommende Wochenende. Leben wir hier auf der Insel der Glückseligen Freitagnachmittag kam dann die einzig richtige Entscheidung abzubrechen, um erstmal die Lage zu analysieren, weil es immer unübersichtlicher wurde und auch die Einschläge der Corona-positiv Getesteten halt näher kamen. Und da konnte sich dann auch die erste und zweite Fußball-Bundesliga nicht mehr vor verschließen. Und dann hast du halt auf einmal frei. Und wer wie ich von der Schule quasi direkt ins Berufsleben übergegangen ist, nahtlos, ohne Pause, der erlebt auf einmal eine Situation der, wie soll ich sagen, großen Freiheit und mit kleinem Kind dann eben Elternzeit. Ja.
Ja, und dann haben Sie Dr. Beckmanns Fleckensalz schätzen gelernt.
Ja, absolut.
Liest man. Aber ich meine, wie war das denn so? Haben Sie da nicht doch mit einem Auge immer ständig auf irgendwelche Ticker geschielt? Oder waren Sie wirklich mal richtig schön Papa?
Ich war richtig schön Papa und ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht drauf gewartet oder drauf geguckt, wie Sie sagen, auf irgendeinen Ticker geguckt, sondern es war klar, der Fußball besitzt in unserer Gesellschaft eine derartige Relevanz, dass es irgendwann weitergehen wird. Also das hat die Fußballbranche vielen anderen Branchen ja voraus. Ob das jetzt 6 Wochen dauert oder 8 Wochen, es wird irgendwann weitergehen und so konnte ich diese Zeit, dieses Privileg im Rücken, so konnte ich diese Zeit dann tatsächlich auch genießen und wie Elternzeit quasi annehmen. Keine sonstigen Termine.
Aber dann war es ja wirklich auch spannend, als es wieder losging. Sie haben, glaube ich, sogar das erste Geisterspiel moderiert, noch mit Maske. Ne? Wie war das? Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen im Stadion? Wie ging es dazu?
Also es war dann, das erste Spiel, was ich dann gemacht habe, war das Derby, Dortmund gegen Schalke. Und du versuchst dich natürlich da reinzudenken, wie ist das? Keiner da. Also ich kenne leere Stadien oder halbleere Stadien. Ich kenne Situationen, wo Fans Stimmung verweigern, aber null Geräuschkulisse, das war neu. Und ich habe versucht, mich da so reinzudenken und habe es aber auch sofort wieder sein gelassen, weil ich gemerkt habe, es funktioniert sowieso nicht. Ich war an diesem ersten Wochenende, an diesem ersten Geisterspielwochenende bei der Partie auch Union Berlin gegen FC Bayern. Und jetzt wissen Sie, als
Union,
Berliner,
ja,
da geht die Post ab. Die haben ein Leben lang darauf gewartet, dass die Bayern für ein Bundesligaspiel vorbeikommen. Und stattdessen hörst du den Rasensprenger und Vogelgezwitscher. Und ich sitze auf der Tribüne mit 5 anderen Versprengten, die alle die Maske aufhaben. Du erkennst dich teilweise gar nicht. Und dann laufen unten die Mannschaften ein. Und das ist alles so surreal. Aber am Ende ist es dann auch mein Job, den ich versuche, bestmöglich auszuüben. Mhm. Und du hast dann auch, und wenn wir jetzt über Kommentatorenhandwerk sprechen, du hast halt einfach nur dieses Spiel. Ne? Mhm. Also kein Außenrum, nichts, kein Null-Shishi, nichts.
Aber der Arne Zeigler, der Stadionsprecher von Bremen, der hat neulich, als er mal gefragt wurde, ob der Stadionsprecher bei Geisterspielen nicht so das Absurdeste überhaupt sei, weil ja keine Leute da sind, für da seine Ansagen macht, da hat er gesagt, nee, das sei jetzt gerade total wichtig, er würde das genauso machen wie immer für die Spieler, damit die wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, alles sei wie immer. Jetzt stelle ich mir Sie mal vor, ich meine, wenn Sie so richtig in Fahrt sind, dann sind Sie King of Kotelett, ja? Wie kommen Sie denn, wie kriegen Sie sich denn in so eine Stimmung wieder rein?
Naja, das Spiel packt mich oder es packt mich nicht, es ist eigentlich wie im richtigen Leben. Du orientierst dich halt nur am Spiel und nicht an Stimmungen. Bei den Stadionsprechern ist es ja so, dass die jetzt seit dieser Zeit eben auch die Nachnamen der Spieler können müssen. Ja, also für gewöhnlich haben die ja nur die Vornamen gebrüllt und dann kam die Antwort. Ich habe gestern das Spiel Başakşehir hier gegen Leipzig übertragen. Da ist der Stadionsprecher, der türkische Stadionsprecher, ist komplett eskaliert. Da habe ich gedacht, was ist denn mit dem los? Also als wären da 100.000 im Stadion. Was hat der denn genommen? Und viele andere gehen dann etwas gedämpft daran. Ich mach's eigentlich wie immer. Ich lasse mich treiben und lasse mich in dem Fall treiben ausschließlich vom Takt des Spiels.
Sie schreiben aber auch über den Fußball selber, Herr Fuß. Also es hieß ja dann schnell, jetzt ist es nur noch Spiel. Wie hat sich denn der Fußball verändert, so in Ihrem Blick? Hat er sich?
Also, ja, ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen weniger Theatralik, alles in allem. Also die Extrarolle nach einem Foul wird sich verkniffen, Provokationen haben ein bisschen nachgelassen, wobei das war so der erste Eindruck. Ich bin jetzt fast der Überzeugung zur neuen Saison, dass alles so ist wie immer. Also wer jetzt gestern Champions League geguckt hat oder sich generell die Champions League anguckt und Neymar macht da immer noch Spökes und Spirenzchen und viele andere auch. Aber was halt wirklich wegfällt, ist das Aufwiegeln, das bewusste Aufwiegeln des Publikums. Mhm. Also eben auch, dass eben auch die Spieler mit dem Publikum spielen und es versuchen zu beeinflussen.
Sie sind ja hier in der Literatursendung, Herr Fuß, und deshalb lassen wir Sie nicht gehen ohne Poetologie. Hier mal ein paar klassische Fuß-Zitate aus Ihrem Gesamtwerk. Achtung, warum schießt Gomez den nicht direkt? Weiß nicht, will der noch mal kurz mit dem Hund raus? Oder? Denn das kennt man von Mourinho. Der Mann hat den schwarzen Gürtel in Selbstdarstellung. Woher, Meister, kommt denn diese Lyrik, das hauen Sie doch nicht mal eben so raus, oder? Überlegen Sie sich sowas vorher?
Der Dichter dichtet spontan. Ich weiß es nicht. Ich bin ein sehr kranker Mann vielleicht. Also ich kann es Ihnen nicht sagen, wo es herkommt. Ich weiß, dass ich mich auch in Geisterspielen ein Stück weit auf meine Spontanität verlassen kann. Was ich wirklich vorbereite, sind die die Spiele. Das ist viel zu tun und das ist ja auch ein Teil des Buches, dass ich versuche, den Leser mal daran teilhaben zu lassen. Beispielsweise Champions League Halbfinale, die Bayern gegen Lyon. Lyon, eine Mannschaft, die ich 10 Jahre nicht gesehen habe. Das ist der Großteil meiner Arbeit. Da muss ich ran und muss versuchen, dem Zuschauer den Eindruck zu vermitteln, als hätte ich die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als mich mit Olympique Lyon beschäftigt und quasi unter denen gelebt. So, das ist meine Arbeit, nicht zu Hause sitzen und möglichst viel und verrückte Poesie entwickeln.
Aber dass Sie nicht nur Poetry Slam mäßig losquatschen können, sondern auch richtig schön schreiben, ihr zeigt jedenfalls Ihr Buch, Herr Fuß, ohne Corona wäre es wohl kaum entstanden, ne? Ohne diese Auszeit?
Wahrscheinlich. Also wir haben ja das erste Buch, diese verrückten 90 Minuten. Danach gab es immer wieder Anfragen, willst du nicht nochmal? Das ist ja zum einen natürlich eine Zeitfrage gewesen und zum anderen brauchte ich natürlich einen Fundus auch an Geschichten, die dann letztlich auch ein Buch hergeben. Jetzt gab es beides und ich habe beides versucht zusammenzuführen und so ist Geisterball entstanden.
Und die Manta-Platte beim FC Paderborn, die vermissen Sie auch immer noch.
Wir haben das Buch wirklich gelesen.
Aber hallo, ja, wir lesen das.
Ja, sehr gut.
Pommes rot-weiß, ne? Irgendwie. Ja. Herr Fuß, unsere 90 Minuten sind leider um. Nachspielzeit gibt's nicht. An dieser Stelle sei noch ausdrücklich meinen Experten gedankt. Wiebke Poromka, unserer Lesart-Kollegin, glühender Werder Bremen-Fan übrigens und meinem privaten Fußball-Lexikon und Neuköllner Herzensfreund Jens Moser, der mich mit all diesen schönen Fußnoten, sorry fürs Wortspiel, versorgt hat. Ja. Tschüss, Herr Fuß, Dankeschön. Sie haben jetzt das und Ihr Schlusswort.
Euch und Ihnen allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich. Und tschüss.
Genauso verabschiedet sich ein Wolf-Christoph Fuß bei jeder Übertragung. Und natürlich schließt er damit auch sein Buch Geisterball. Es erscheint im Bertelsmann Verlag. Ab nächster Woche ist es im Handel. Wo wir jetzt wieder fragen, was haben wir übersehen? Und im Studio ist die Kritikerin Sigrid Löffler. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie schütteln regelmäßig für die Leser Dinge aus den Falten des Literaturbetriebs, Frau Löffler, die uns bislang nicht aufgefallen sind. Heute ist das ein Text einer großen Amerikanerin, der zu unserer Corona-Lage passt. Wir haben ja das ganze Jahr auch in der Literaturgeschichte ja so quer durch nach Büchern gefahndet, auf der Suche nach historischen Parallelen. Am häufigsten gelesen wurde Albert Camus, Die Pest, das wurde nochmal ein Bestseller. Was hat man sich eigentlich davon versprochen?
Ja, ich denke, der Titel verlockt dazu, dass man eine historische Vergleichsgeschichte erwartet. Aber das wäre eine falsche Fährte. Die Pest ist nämlich nur scheinbar eine Pandemieerzählung. Es ist vielmehr ein philosophischer Roman in Form einer politischen Allegorie. Die Pest bei Camus, das sind die Nazis.
Nun stehen wir jetzt aber mitten in der zweiten Corona-Welle und da macht ein anderer literarischer Text auf sich aufmerksam. Oder Sie, Frau Löffler, sind darauf aufmerksam geworden, in dessen Mittelpunkt gleichfalls eine Viruskrise steht, weitaus aktuellere als die Pest, nämlich die AIDS-Epidemie der 1980er Jahre. Und da gibt es einen großen Essay von Susan Sontag, AIDS und seine Metaphern aus dem Jahr 1989, an den werden sich viele erinnern. Aber offenbar hat Susan Sontag schon Jahre vorher über das Thema AIDS geschrieben und ja, da sind Sie fündig geworden, Frau Löffler.
Ja, Susan Sontags Erzählung »Wie wir jetzt leben«, die erschien erstmals 1986 in der Zeitschrift New Yorker, jetzt ist sie auf Deutsch übersetzt auch erschienen. Und Susan Sontag thematisiert darin diese damals neuartige AIDS-Epidemie, die besonders in der New Yorker Künstlerszene erschreckend zahlreiche Opfer gefordert hat und das war ja auch Susan Sontags Freundeskreis. AIDS beherrschte damals als ständige Bedrohung alle Gedanken, alle Gespräche, auch unter den Freunden und Bekannten von Susan Sontag.
Also sozusagen, das macht sie literarisch, in der Fiktion, ja?
Ja, und diese neuartige Krankheit, die ist damals ja ganz plötzlich über diese sehr unbekümmert freizügige Gesellschaft der 1980er Jahre hereingebrochen. Susan Sontag erzählt daher diese Geschichte aus dem Blickwinkel eines Freundeskreises. Die sind aufgeschreckt und erschrocken darüber, dass aus ihrer Mitte es einen der ihren erwischt hat. Die Krankheit wird selbst namentlich nirgends erwähnt, der Name scheint tabu. Noch weiß niemand, woher dieses Virus kam, wie man es bekämpfen könnte. Man weiß allerdings inzwischen, auf welche Weise sich die Seuche überträgt und welche furchtbaren Formen diese Krankheit annehmen kann. Und das sorgt für Panik, auch in dieser Erzählung.
Es geht also weniger um die Epidemie selbst, sondern vielmehr um die Reaktionen im Leben im Umfeld der Betroffenen.
Ja, die Krankheit wird sehr in raffiniert, indirekter Form reflektiert, ausschließlich in den Reaktionen, in den Gesprächen der Freunde eines Erkrankten, der bleibt selber namenlos. Und es erhebt sich so ein polyphones Gewirr von Stimmen, besorgt, alarmiert, ängstlich, auch abwiegelnd, beratschlagend, nüchtern. Man telefoniert miteinander wie ein antiker Chor, begleiten und kommentieren diese Stimmen den Krankheitsverlauf ihres infizierten Freundes. Und der Einzige, der nicht die Stimme erhebt, das ist der Betroffene selbst. Er bleibt stumm. Durch diese Infektion wandelt er sich vom handelnden Subjekt zum behandelten Objekt. Die Freunde wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten steht oder vielmehr gestanden hat. Und unmerklich verändert sich das Gespräch über ihn. Sie reden über ihn bereits wie über einen künftigen Toten. Mhm.
3 Jahre später hat Susan Sontag in ihrem Essay AIDS und seine Metaphern sogar eine kritische Theorie, könnte man sagen, dazu entwickelt. Warum hat sie sich eigentlich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt?
Ja, Susan Sontag hat ja selbst jahrzehntelang gegen verschiedene Krebserkrankungen gekämpft. Sie hat viel über Krankheiten nachgedacht. Das zeigt eben schon ein früher großer Essay Krankheit als Metapher. Darin analysiert sie, wie bestimmte Krankheiten als Metaphern benutzt werden, also von furchterregenden Metaphern geradezu überlagert werden. Die Tuberkulose oder die Epilepsie im 19. Jahrhundert, der Krebs im 20. Jahrhundert. Und eine neue Seuche, die darf nicht einfach nur eine Seuche sein. Sie wird ideologisch in Dienst genommen. Und Susan Sontag hat früh erkannt, wie auch die HIV-Infektionen dämonisiert wurden, indem man AIDS als eine Art Bestrafung für Drogenkonsum oder für angeblich abweichendes sexuelles Verhalten gedeutet hat. Sie erinnern sich vielleicht noch an das böse Schimpfwort Schwulenpest.
Was haben wir übersehen? Die Erzählung von Susan Sontag, wie wir jetzt leben, sagt Siegfried Löffler. Das danke Ihnen, Siegfried Löffler, für diese Erinnerung. Das Buch ist jetzt neu veröffentlicht unter dem Titel, mit anderen weiteren Erzählungen auch noch, wie wir jetzt leben, im Hansa Verlag erschienen. Und jetzt wieder was Schöneres, Weihnachtliches.
Ich heiße Jens Rasmus und verschenke das Bilderbuch Seepferdchen sind ausverkauft von Constanze Spengler und Katja Germann. Es ist eine Vater-Kind-Geschichte. Der Vater, der in seinem Zimmer vor einem riesigen Computer sitzt, will in Ruhe arbeiten und erlaubt deshalb seinem Kind Mika den Kauf eines kleinen Haustiers. Das Zoogeschäft ist um die Ecke und mit Papas Portemonnaie erwirbt Mika eine Wüstenrennmaus. Doch dabei bleibt es nicht. Die Maus versteckt sich nämlich in der Wohnung. Mika lässt sich im Zooladen beraten und kauft dann noch ein Tier, und zwar einen Hund, der die Maus wiederfinden soll. Der Hund findet auch die Maus, ist leider aber nicht stubenrein. Deshalb kauft Mika als nächstes einen Seehund, der im Bad aufpassen soll, dass der Hund nicht immer daneben macht. Während sich auf diese Weise die Wohnung allmählich in eine Art Tier-WG verwandelt, sitzt der Vater vor seinem Bildschirm und bekommt, bis fast zum Ende des Buches, von alledem nichts mit. Diese Geschichte steckt voller schöner Ideen und sie ist genauso lustig geschrieben, wie sie in hinreißenden Bildern in Szene gesetzt ist. Der in die Arbeit versunkene Vater, das Kind, das sich selbst zu helfen weiß, die Tiere, die peu à peu die Wohnung bevölkern und nicht zuletzt der Zoohändler, der das Geschäft seines Lebens macht, das sind allesamt tolle Figuren. Die Gründe, warum jedes neue Tier den Kauf eines weiteren Tieres erfordert, sind aus der kindlichen Logik heraus immer völlig einleuchtend. Und der Vater ist dabei so glaubhaft in seiner Arbeit gefangen, dass man ohne weiteres versteht, wie all das Treiben in der Wohnung komplett an ihm vorübergeht. Ich schenke dieses Buch Jonas und Nele. Die beiden haben nämlich in den letzten Wochen viel Zeit im Homeoffice zugebracht und mussten Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen. Und ich denke, vielleicht finden sie sich deswegen ein wenig in Mikas Vater wieder. Auf jeden Fall aber werden sie und wahrscheinlich noch viel mehr ihre Kinder, mit dieser Geschichte viel Spaß haben.
Der Kinderbuchautor, Zeichner und Illustrator Jens Rasmus verschenkt zu Weihnachten das Buch Seepferdchen sind ausverkauft von Constanze Spengler und Katja Germann im Moritz Verlag veröffentlicht mit 48 Seiten für 14 Euro. Unser Adventskalender täglich hier bis zum 24. im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sein Name hat sich in die Weltgeistesgeschichte eingeschrieben. Gershom Scholem, der deutsche jüdische Kabbala-Forscher. Seine Freundschaft mit Walter Benjamin und alles, was daraus entsprang, hat ihn in Deutschland vor allem berühmt gemacht. Und jetzt gibt es ein Buch des amerikanischen Historikers J. Howard Geller über die gesamte Familie. Die Schollems heißt es. Schlicht gelesen hat den Band für uns die Kritikerin Andrea Rüdig. Sie ist uns aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen aus dem Wiener Lockdown.
Ja, die Schollems, Frau Rüdig. Dieser Titel, der klingt ja nach großer Familiensaga. Ist es das? Liest sich das so?
Ja, das liest sich in Teilen schon so. Also Jay Geller ist natürlich ein Historiker. Das heißt, an manchen Stellen ist er etwas trockener und rein beschreibend. Er hat sehr, sehr fleißig Material zusammengetragen. Aber der Stoff ist so spannend, dass ich das ganze Buch wirklich von A bis Z durchgelesen habe. Und er beschreibt, was er die 120 Jahre einer deutsch-jüdischen Epoche nennt, also den Zeitraum zwischen preußischen Emanzipationsgesetzen 1812 und den Rassengesetzen der Nazis ab 1933. Und das war die Zeit, in der Juden in Deutschland Bürgerrechte besaßen und eine, wie er findet, deutsch-jüdische Kultur entwickelten, die eben beides war, deutsch und jüdisch. Und das macht er am Beispiel dieser Geschichte eines gehobenen, nicht unbedingt reichen Bürgertums, mittelständische Unternehmerfamilie, man ist assimiliert, nicht wirklich religiös. Und das Spannende an dieser Familie ist, dass sie sehr politisch war und richtige Dickköpfe als Mitglieder hatte.
Und wer sind denn diese Hauptpersonen, die Dickköpfe in dieser großen historischen Erzählung, die es dann geworden ist?
Ja. Also er fängt früh an, Jay Geller, die Scholems waren Anfang des 19. Jahrhunderts als ungelernte Arbeiter aus Schlesien nach Berlin gekommen, wie so viele, und hatten sich langsam hochgearbeitet. Und im Zentrum steht jetzt Arthur Scholem, 1863 geboren, Inhaber der Druckerei Arthur Scholem und dessen Frau Betty und deren vier Söhne, die nacheinander in den 1890er Jahren geboren wurden. Und nun entwickeln sich, und das ist das Spannende, diese vier Söhne politisch und weltanschaulich komplett unterschiedlich. Die Älteren, Reinhold und Erich, steigen als Geschäftsleute in den väterlichen Betrieb ein. Reinhold ist konservativ, nationalliberal gesinnt, Erich eher liberaldemokratisch, wie auch die Mutter Betty. Beide sind Mitglieder der DDP, der Deutschen Demokratischen Partei. Und die beiden Jüngeren sind eher Intellektuelle der Familie, wobei Werner, der Drittgeborene, mit der bürgerlichen Tradition komplett bricht und eine politische Karriere in der Kommunistischen Partei macht. Auch eine Nicht-Jüdin aus der Arbeiterklasse heiratet, sehr zum Entsetzen des Vaters. Und der Jüngste wiederum und der berühmteste, Gerhard, später Gershom Scholem, entdeckt das Judentum für sich und engagiert sich in zionistischen Vereinen. Und die These von Jay Geller ist nun, dass diese vier Brüder exemplarisch für vier mögliche politische Orientierungen stehen, mit denen Juden auch auf den Antisemitismus reagierten, den es in der Gesellschaft natürlich gab, also zwischen national, liberal, kommunistisch und zionistisch.
Weltberühmt, richtig weltberühmt geworden ist eben der jüngste Spross, Gershom Scholem, ein Gelehrter mit über 500 Werken, der wohl bedeutendste Erforscher des Judentums im 20. Jahrhundert weltweit, Kabbala-Spezialist auch, also für jüdische Mystik. Über ihn allein sind schon zig Bücher geschrieben worden, Frau Rüdig. Was und wie erzählt denn Jay Geller von diesem Gershom Scholem?
Gershom kommt als ziemlicher Exzentriker rüber, muss man sagen. Also ich habe es gar nicht ganz verstanden, wie der aus heiterem Himmel diese Liebe zum Judentum und zur hebräischen Sprache entwickelt. Er nimmt mit 12 heimlich Hebräischunterricht, also um das von den Eltern zu verstecken, engagiert sich in, wie gesagt, in zionistischen Vereinen. Jung Juda ist einer dieser Vereine. Wobei er hatte eine orthodoxe Phase, aber recht schnell wieder aufgegeben. Der ist nicht orthodox religiös und auch nicht nationalzionistisch, sondern eher so ein begeisterter Forscher. Und er vertritt ganz dezidiert einen Kulturzionismus. Also für ihn steht das Hebräische, die Sprache, die Schriften, eben auch die Kabbala, mit der er sich viel beschäftigt hat, die Mystik im Zentrum des Judentums. Der studiert dann Philosophie, Mathematik, weiß aber auch schon früh, dass er Professor werden will, und zwar in Palästina. Und dann 1923, im Alter von 26, emigriert er von Berlin nach Jerusalem, baut dort ein ganz anderes neues Leben auf, wird Gelehrter und erfindet sozusagen die Kabbala-Studien neu. Und das Schöne jetzt an Jay Gellers Buch ist, dass es eben nicht nur in Berlin spielt, sondern auch in Jerusalem. Also die Berliner Geschichten kennt man, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, aber also mir war das alles neu, wie das Leben dann im neu aufzubauenden Palästina aussah. Und Gershom blieb sehr stark über Briefe mit seiner Mutter Betty auch verbunden. Und so als Anekdote noch, er wünschte sich halt immer aus Deutschland, sie solle Marzipan und deutsche Wurst schicken.
Sie haben vorhin auch den Werner Scholem erwähnt, er war Mitglied der Kommunistischen Partei. Der hatte auch eine gewisse Bekanntheit auf jeden Fall. Er saß in den 1920er Jahren im Deutschen Reichstag. Was geschah mit ihm und seinen Brüdern eigentlich?
Ja, Werner ist der tragische Part der Geschichte. Also er war genauso ein Exzentriker wie Gershom. Der muss unglaublich polemische Reden im Reichstag gehalten haben. Er saß mehrmals wegen Hochverrats im Gefängnis und wurde 1926 wegen interner Auseinandersetzung aber aus der KP ausgeschlossen und zog sich aus der Politik zurück. Und das Fatale ist eigentlich, dass er nach dem Reichstagsbrand 1933, den Kommunisten in die Schuhe geschoben wurde, sofort von den Nazis verhaftet wurde und nicht mehr freigekommen ist. Der saß also als Jude und Kommunist, absolutes Feindbild für die Nazis, 9 Jahre lang in verschiedenen Konzentrationslagern und wurde dann 1942 in Buchenwald von einem Wachsoldaten angeblich auf der Flucht von hinten erschossen. Also die Umstände sind nie ganz geklärt worden. Und den anderen Brüdern, Reinhold und Erich und auch der Mutter Betty, gelang es dann 1938, 1939 nach Australien auszuwandern. Und die versuchten dann mehr oder weniger erfolgreich, da wieder als Geschäftsleute Fuß zu fassen, unter anderem mit einer Sandwichbude.
Wenigstens sind sie nicht alle umgebracht worden. Vor ein paar Tagen haben wir hier mit Esther Saffron Four aus Amerika gesprochen, deren Verwandte fast sämtlich in der Ukraine ermordet wurden. Vielen Dank, Frau Rödig, über die Scholems, Geschichte einer jüdischen Familie, das Buch von Jay Gellert haben wir gesprochen, jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Ruth Kehn und Erhard Stölting, 463 Seiten, Umfang 25 Euro der Preis. Monatsanfang im Deutschlandfunk Kultur und das ist wieder die Zeit für unsere Buchempfehlung mit den Favoriten und Lieblingen der Lesart-Redaktion. Jeden Monat veröffentlichen wir die Liste und die neue wollen wir uns jetzt mit unserer Kim Kindermann betrachten. Mit ihr bin ich verbunden. Hallo.
Hallo.
Es ist jetzt Dezember und klar haben wir da auch schon den Gabentisch im Visier. Was liegt denn da so drauf?
Aber sowas von hatten wir den Gabentisch im Sinn. Wir haben nämlich da wirklich 5 ganz wunderbare Bücher draufgepackt. Ein Märchen ist dabei, ein Kinderbuch ist dabei, ein tolles Buch übers Reisen und dann natürlich auch noch ein Roman.
Sie sind ja unsere Fachfrau für Kinder- und Jugendbücher, Kim Kindermann. Die 2 stehen nämlich auf der Liste und die haben es Ihnen besonders angetan. Das erste Buch, ja, da kann man wohl gleich mit Bestseller-Garantie auftrumpfen, von Joan K. Rowling.
Genau, das ist der Ickeborg. Das ist eine wunderbar erzähltes Märchen, ganz in diesem Stil des Es war einmals Stimmung erzählt. Da geht es um das böse Ungeheuer, den Ickeborg, und da wird behauptet, der ist unartige Kinder, die frisst er einfach auf. Und diese fiese Legende, das machen sich dann 2 noch fiesere und selbstsüchtigere Berater des Königs zunutze, um das ganze Land zu unterjochen. Und wie das dann scheitert und was da alles passiert, das hat J.K. Rowling in wirklich bester Tradition erzählt. Ein ganz großartiges Buch, wie ich finde, das richtig, richtig Spaß macht. Also ich habe es hier gestern in einem Rutsch durchgelesen und fühlte mich so richtig kuschelig schon in vorweihnachtlicher Stimmung.
Mit 350 Seiten, ich meine, J.K. Rowling, wenn sie zuschlägt, also unter 300 Seiten, macht sie nie was. Ne?
Macht sie es nicht. Und das Tolle, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, das Buch ist illustriert worden von Kindern, von deutschen Kindern und österreichischen Kindern und Schweizer. Kindern. Das war nämlich ein Malwettbewerb, weil den Ickeborg, den gab es als Online-Ausgabe schon mal und die Kinder haben ihre Zeichnungen beigesteuert, was dazu führt, dass es 26 verschiedene Ausgaben gibt und jede mit anderen Illustrationen. Ganz, ganz toll. Also 26 Ausgaben weltweit, muss man natürlich dazu sagen.
Da können die, das ist ein richtiges Sammlerobjekt. Der Ickeborg von J.K. Rowling. Zweites Kinder-Jugendbuch ist ein Bilderbuch von der französischen Autorin Rebecca Dotremé. Punkt 12 heißt es. Ich weiß schon, Kim, dass Sie es ganz bezaubernd finden. Weshalb denn so?
Ich habe ja schon mal in der Lesart darüber geredet und tatsächlich auch beim wiederholten Angucken ist man einfach verzaubert von diesem wunderbaren Buch. Denn vordergründig erzählt es von der Verabredung zweier Liebenden. Hintergründig aber geht es um die große Kunst des Wartens und was passt da besser als Weihnachten. Auch da wartet man. Ich weiß noch, bis heute bin ich echt aufgeregt, wenn das Glöckchen klingelt. Und ich finde, da passt das Buch ganz super, weil es erzählt nämlich davon, dass Sweetie soll ihren Seemann treffen. Um Punkt 12 legt dessen Schiff ab und jetzt wandert sie durch das Buch. Das ist erzählt in 100 ausgestanzten, kunstvoll gemachten Bildern. Und dann blättert man ganz vorsichtig, ob sie das denn jetzt schafft, da ihren Schatzi noch zu treffen, bevor der wegsegelt. Und das ist ein so großes, bezauberndes Abenteuer, dass ich sag's allen Eltern, nehmt das Buch, setzt euch hin. Die Kinder verpassen vielleicht sogar das erste Bimmelchen vom Glöckchen.
Ein toller Roman, den wir alle großartig fanden, hier in der Redaktion, ist von Ayat Akhtar. Jetzt wechseln wir wirklich das Genre und werden ganz ernst mit den Homeland-Elegien. Sie waren, glaube ich, auch sehr hingerissen, oder?
Also ich muss sagen, ich finde, wir wechseln gar nicht so klar, wir wechseln das Metier, aber ich muss sagen, dieser Roman, der ja eigentlich davon erzählt, also vielleicht muss man dazu sagen, der Autor ist pakistanischer Herkunft, seine Eltern sind ausgewandert, er ist in den USA zur Welt gekommen und er setzt sich jetzt mit seiner Heimat, den USA, auseinander und er erzählt, was jetzt eben abgeht nach 9/11, was das Land da so umtreibt, aber wie er das macht. Also ich muss sagen, ich habe auch ganz herzhaft gelacht und es gibt so viele Woody Allen-Momente in diesem Buch, obwohl es so krass eine Geschichte erzählt von Muslimen in diesem Land, das sich jetzt auseinandersetzt auf der ganzen Welt gegen den islamischen Terror antritt. Und wie er das macht, das ist ganz, ganz großartig. Also ich muss sagen, es ist das beste Buch für die Feiertage. Es ist klug, man lernt viel. Man weint, aber man lacht auch ganz, ganz viel.
Welches ist denn sozusagen auf dieser Liste? Wir haben noch hier dieses Buch über die Reise von Jens Rostek, Bixur. Genau. Und vielleicht sollten wir auch noch mal kurz einen Schlenker machen zu Thomas Hetsche, Herzfaden, der Roman der Augsburger Puppenkiste. Das war für so einen Herbstbestseller. Thomas Hetsche war ja auch bei uns im Funk und hat so schön von diesen Figuren erzählt. Das hat mir ja irgendwie so am meisten, glaube ich, jetzt hier. Von diesen fünf würde ich das, glaube ich, als erstes verschenken. Dann auf jeden Fall den Ickerbock. Was wäre denn Ihre Reihenfolge, Kim?
Also ich habe gar keine. Ich würde sie alle fünf in einen Sack packen und jedem in die Hand drücken, den ich lieb und mag. Aber tatsächlich muss man auch sagen, dieses Reisebuch, dieses Big Sur, das ist eine so schöne, stimmungsvolle Lustmache auf das, was wir vielleicht nächstes Jahr wieder mal erleben können. Es ist nämlich eine Hommage an Big Sur, an diese wunderbar wild berauschende romantische 90-Meilen-Küste zwischen San Francisco und Los Angeles. Und das erzählt in wunderbaren Essays. Also das tritt auch ganz schön in Konkurrenz zu Hetje, aber Sie haben recht, das ist ein großer Spaß, dieses märchenhaft schöne Buch, das ebenso über diese Nachkriegszeit so wunderbar fabuliert. Also ich weiß, meine Kollegen aus der Belletristik, die lieben das über alles und denen geht es so wie Ihnen, Herr Scholl, die würden das wahrscheinlich auch in Mehrfachausgabe gerne verteilen.
Dankeschön. Kim Kindermann über unsere hauseigene Literaturbestenliste. Im Netz steht sie unter www.deutschlandfunkkultur.de.